Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa. Hier auf der Wüstenwelle. Heute wieder mal mit einem Studio-Talk, der von Studierenden des ersten Semesters Medienwissenschaft der Universität Tübingen gestaltet wird. Mein Name ist Julius Bartek und unser Gast heute ist Sebastian König. Sebastian König ist akademischer Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. Er schloss sein Studium der Rhetorik und Philosophie hier in Tübingen mit Auszeichnung ab und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der Kunst der Rede und Kommunikation beim Flirten. Herr König, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns.
Ja, hallo Herr Bartek. Vielen Dank für die Einleitung und auch für die netten einleitenden Worte. Ich freue mich, heute hier bei Ihnen zu sein.
Liebe ist ja eine der stärksten Emotionen, die wir Menschen haben können. Und gleichzeitig ist es ja auch nicht so einfach, sie zu finden. In der nächsten Stunde unterhalten wir uns über die Liebe und wie man sie mit Flirts anstoßen, vorantreiben und eventuell auch im Keim ersticken kann. Mit Sebastian König wollen wir dabei über unterschiedliche Strategien und vielleicht auch Techniken des Flirtens sprechen und uns vor allem auch das Online-Dating anschauen. Zunächst aber haben wir die Menschen in Tübingen gefragt, wie sich die Liebe denn entwickelt. Gibt es denn so etwas wie Liebe auf den ersten Blick?
Ich denke, dass es schon so sein kann, dass man jemanden auf den ersten Blick extrem anziehend findet. Aber ob man dann wirklich schon von Liebe sprechen kann, ist dann nochmal ein anderes Thema.
Liebe entwickelt sich nach und nach. Liebe auf den ersten Blick ist eine Erfindung der Medien.
Ich glaube, dass es eine gewisse Tendenz zur Liebe auf den ersten Blick gibt, dass man sich zu jemandem spontan hingezogen fühlen kann. Aber wirkliche tiefe Liebe auf den ersten Blick halte ich für unmöglich.
Die Tübinger sehen Liebe auf den ersten Blick also eher kritisch und es scheint auch nicht so einfach zu sein, Zeichen für Verliebtsein richtig zu erkennen. Herr König, Sie sind akademischer Mitarbeiter und Doktorand hier am Tübinger Seminar für Allgemeine Rhetorik. In Lehre und Forschung und vor allem auch in Ihrer Doktorarbeit beschäftigen Sie sich unter anderem mit Partnerwerbungs-Erstkontaktgesprächen. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
Ja, also Partnerwerbungs-Erstkontaktgespräche sind im Grunde eine Spezialgruppe der Alltagsgespräche. Sie können einerseits eine klare Rahmung haben, wie das beispielsweise beim Date der Fall ist, aber sie können auch unter Umständen von nicht allen Teilnehmern erkannt werden. Das heißt, damit etwas ein Partnerwerbungs-Erstkontaktgespräch ist, reicht die Intention eines Gesprächsteilnehmers, eine andere Person zu werben. Das heißt, Partnerwerbungs-Erstkontaktgespräche sind im Grunde so eine Art Zuschreibung, eine Rekonstruktion, die wir als Gesprächsforscher, die wir als rhetorische Gesprächsforscher eben vornehmen.
Wie genau kann man denn unter dem Aspekt denn einen Flirt definieren?
Ja, also Flirt und Partnerwerbung müssen eben ganz klar voneinander getrennt werden. Hier geht es erstmal in einem ersten Schritt um eine Begriffsbestimmung. Das ist natürlich, also Begriffsbestimmung, Differenzierung ist natürlich eine Sache, die man als Geisteswissenschaftler immer machen muss. Das ist sozusagen unser Alltagsgeschäft, unser Kerngeschäft. Und Flirt, also bei einem Flirt handelt es sich einfach um ein kommunikatives Verfahren mit spielerischen Elementen, das die Möglichkeit einer Partnerwerbung oder eines Zusammenkommens in den Raum stellt, ohne dass von den Gesprächsteilnehmern eben eine klare, harte Intention vorhanden sein muss, den anderen wirklich auch zu werben. Das hört sich jetzt vielleicht etwas abstrakt an, aber Sie können sich das im Grunde so vorstellen. Sie gehen morgens vor der Studioaufnahme in eine Bäckerei, treffen dort auf eine Bäckereiverkäuferin und treten hier in eine spielerische Interaktion ein, ohne wirklich die Absicht zu verfolgen, hier zu werben.
Wie sind Sie denn persönlich auf dieses Thema gekommen?
Die Entdeckung und irgendwie die Entwicklung dieses Themas ist vielleicht nicht ganz so spektakulär, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich habe mich während meines Studiums der Rhetorik im Grunde für Gesprächsrhetorik sehr interessiert, weil es eben im Vergleich zur klassischen Rede, mit der man sich als Rhetoriker sonst beschäftigt, eben ein komplett anderer Kommunikationsmodus ist. Das heißt, ich wollte wissen, wie sind eben aus rhetorischer Sicht die Unterschiede zwischen zwischen Gespräch und Rede. Und nun ist es eben historisch bedingt so, dass wir von 2000 bis 2004 ein DFG-Projekt zur Partnerwerbungsforschung hatten, wo es eben Gesprächsaufnahmen gab. Also da gab es ein spezielles Versuchssetting, also eine bestimmte Versuchsanordnung. Und man hat dann eben solche Partnerwerbungs-Erstkontaktgespräche aufgenommen und transkribiert. Und seit wir eben dieses Tübinger Courtship-Korpus besitzen, arbeiten wir, wenn es um Gesprächsrhetorik geht, immer mit diesem Material. Weil es eben, und das weiß im Grunde auch jeder Gesprächsforscher, es ist sehr schwierig, Gesprächsmaterial, also authentisches Gesprächsmaterial zu besorgen.
Herr König, vielen Dank bis hierhin. Gleich nachher wollen wir darüber sprechen, wie die Forschung mit Flirts umgeht und was dabei herauskommen kann. Zur Einstimmung erst einmal ein bisschen Musik, und zwar mit If the Stars Were Mine von Melody Gardot und jetzt gleich Emilia Torini und The Colorist mit Animal Games.
Your heart is like a dough. You shape it how you want. I can't stop thinking of how that makes me want you at all. Now you're playing all these games that I don't know how to play. Now you say you love me, the next you're going away. So I find new love, 'cause that is what I. Poisoning the arrow.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring, I would put them there inside the square. Whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Das war Melody Gardot mit If the Stars Were Mine, hier beim Radio Mikro Europa Studio Talk auf der Wüstenwelle. Bei uns zu Gast ist heute Sebastian König vom Seminar für Allgemeine Rhetorik der Uni Tübingen und wir sprechen mit ihm über die Liebe und den Weg dorthin, also mehr oder weniger die Kunst des Flirtens. Bevor wir weitersprechen, haben wir die Menschen in der Tübinger Fußgängerzone gefragt, wann weiß man denn, dass der andere sich auch für einen interessiert?
Aufmerksamkeit, anlächeln und ja, wenn jemand viel mit mir Zeit verbringen will.
An bestimmten Blicken. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das bei Frauen häufig schwieriger einzuschätzen ist, weil die das subtiler können und Männer checken das immer nicht.
Dass der so träumt. der träumt einfach.
Ich glaube daran, dass Gespräche einfach sehr, sehr flüssig laufen und dass man eigentlich sich auf Anhieb total gut versteht.
Nähe und Verständnis sind also zu Beginn einer Beziehung sehr wichtig. Herr König, wir haben eben über Flirts gesprochen und darüber, wie Sie das Thema für sich entdeckt haben. Was genau schauen Sie sich denn an, wenn Sie Flirts aus rhetorischer Sicht untersuchen?
Naja, da kann man sich natürlich verschiedene Aspekte anschauen. Ich hatte Ihnen ja eingangs schon gesagt, wir in unserem Forschungskontext beschäftigen uns insbesondere mit den Erstkontaktgesprächen. Das heißt, es geht eben wirklich um das erste Gespräch beim Kennenlernen und nicht die Phase danach. Das sollte man sozusagen zur Klärung einfach hier nochmal erwähnen. Und in diesem Erstkontaktgespräch kann man sich natürlich, wie schon gesagt, verschiedene Aspekte anschauen. Ein Aspekt, den wir bisher beleuchtet hatten, sind beispielsweise die Phasen, die so ein Erstkontaktgespräch besitzt. Das heißt, es kommt am Anfang eben zur Kontaktaufnahme, zur Kontaktanbahnung. Dann gibt es so eine glückliche Phase der Exploration, wo man einfach schaut, wie verläuft das Gespräch. Und dann muss das Gespräch natürlich irgendwie auch zu einem Ende gebracht werden. Und dieses Ende kann dann eben zwei Möglichkeiten beinhalten. Einmal legt man sich fest, ob man den Kontakt weiterführen will, oder man geht einfach und einigt sich nicht auf ein zweites Treffen. Das ist sozusagen ein Aspekt, den wir schon rhetorisch analysiert haben. Also wir haben diese Phasen rausgearbeitet. Ein anderer Aspekt wäre im Grunde die Argumentation. Und hier muss man natürlich sagen, dass Partnerwerbungsgespräche von der Rahmung her sehr implizit sind. Das heißt, häufig wird eben, das hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt, nicht klar markiert, dass es sich um Partnerwerbungsgespräche handelt, außer man ist jetzt in einem Kontext des klassischen Dates. Und selbst in diesem Kontext ist es natürlich so, dass man nicht hart für sich argumentieren kann. Das heißt, wenn man das Partnerwerbungsgespräch mit dem klassischen Vorstellungs- oder dem Bewerbungsgespräch kontrastiert, dann kann man hier nicht explizit Argumente für sich ins Feld führen. Also man kann beispielsweise nicht so sprechen, ich bin ein guter Partner für dich, weil X. Also so eine harte, explizite Argumentation ist nicht möglich und das macht das Partnerwerbungsgespräch rhetorisch natürlich auch so interessant. Weil man sich jetzt fragen kann, naja, in irgendeiner Form muss ja argumentiert werden, in irgendeiner Form muss Evidenz geschaffen werden. Das heißt, durch welche Verfahren geschieht das? Und eine Lösung für diesen Ansatz, den ich mir überlegt hatte, ist eben der der Narrative. Das heißt, anstelle einer expliziten Argumentation treten jetzt verschiedene Mikro- oder auch Makronarrative, in denen die Gesprächspartner von verschiedenen Handlungen, die sie bisher ausgeführt haben, berichten.
Diese Mikro- und Makronarrativen, können Sie noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen?
Ja, klar. Also Narrative ist im Grunde ein Terminus technicus in der Rhetorikforschung und auch in der Literaturwissenschaft und in der Gesprächsforschung, sollte ich natürlich hier ein bisschen erläutern. Alltagssprachlich kann man im Grunde von Erzählungen reden. Also immer wenn Leute, das hatte ich ja schon definiert, eben von Handlungen, von Handlungsketten oder von Ereignissen berichten, die meistens in der Vergangenheit liegen, dann können wir von narrativen Strukturen, von Erzählungen reden.
Vielen Dank, Herr König, für unser Gespräch bislang. Gleich nachher wollen wir noch ein bisschen darüber sprechen, wie man Flirts noch ein bisschen weitergestalten kann, ob es da vielleicht auch gewisse No-Gos gibt, auf die man unbedingt achten sollte. Davor gibt es noch etwas Musik, und zwar von Bruno Mars mit Count on Me, ein Song aus dem Jahr 2010. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me. That's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'm never. Say goodbye.
cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Bruno Mars mit Count on Me hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Zu Gast im Studio ist heute Sebastian König vom Tübinger Seminar für Allgemeine Rhetorik. Im Idealfall läuft Flirten ja auf eine glückliche Beziehung hinaus. Was aber passiert, wenn die Liebe weg ist und einer der Partner betrogen wird? Auch dazu haben wir uns in Tübingen umgehört und die Menschen gefragt, was passiert, wenn es dann nicht funktioniert und jemand fremd geht?
Am Anfang wäre ich stinksauer und dann würde ich aber erst nach den Gründen fragen und die wären dann meistens bei mir.
Ich verzeih ihm. Früher habe ich immer gedacht, als ich neu verheiratet war, dann setze ich ihn umgehend vor die Tür. Heute, wo ich älter bin, denke ich, würde erst mal mit ihm sprechen. Ich würde versuchen, ihn zurückzugewinnen, weil ich möchte ihn nicht verlieren.
Das klingt ja sehr versöhnlich. Sebastian König, vorher ging es ums Flirten und warum sich die Rhetorik und Forschung dafür interessiert. Im Rahmen Ihrer Arbeit haben Sie sich auch angeschaut, wie Flirts ablaufen und welche Strategien und Techniken dabei zu finden sind. Darüber wollen wir jetzt sprechen und möglicherweise auch erfahren, was denn nicht so funktioniert beim Flirten. Herr König, Sie forschen ja unter anderem zu Flirts als besondere Form des Gesprächs oder Austauschs zwischen zwei Menschen. Dabei deuten Sie bereits an, dass es hier unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Welche gibt es denn?
Naja, ich hatte eingangs ja schon gesagt, dass man im Grunde ein Kennenlernen in einem explizit gerahmten Kontext gestalten kann. Das heißt, man sagt, man trifft sich jetzt für eine technisch gesprochene Passungsexploration. Also man trifft sich, um zu schauen, ob man zusammen passt oder man führt eben normale Alltagsgespräche und hat keine klare Rahmung von Partnerwerbung. Also das sind eben so die grundsätzlichen Gesprächstypen und im Grunde auch Verfahren, wie man sozusagen eine Form von Bindung erzeugen kann. Entweder sozusagen durch einen klar definierten Rahmen oder eben durch eine große Implizitheit.
Was funktioniert dann nach Ihren Erkenntnissen besser, welche von diesen beiden Arten?
Ja, also das sind ja erstmal grundsätzlich gesprochen Gesprächstypen. Was Sie jetzt wahrscheinlich wissen wollen, welche Kommunikationsverfahren in den einzelnen Gesprächstypen eben besonders effektiv, besonders effizient sind. Hier muss man als seriöser Wissenschaftler natürlich ganz klar sagen, einen Passepartout, also einen Schlüssel für alles, gibt es nicht. Und alle Ratgeber, die im Grunde auf eine Musterlösung, ein Verfahren setzen und das bewerben, die sind natürlich zutiefst unseriös. Das muss man grundsätzlich ablehnen. Das hat natürlich auch einen bestimmten wissenschaftlichen Hintergrund. Und zwar finden Partnerwerbungsgespräche, also wir hatten jetzt über zwei Arten gesprochen, aber egal welchen Typus man jetzt rannimmt, immer in einem unterschiedlichen Kontext statt. Und dieser Kontext, der natürlich auch das Wertesystem der Adressaten beinhaltet oder das Setting beinhaltet, ist so zutiefst unterschiedlich. Das heißt, man kann hier nicht von einem Verfahren sprechen, das immer funktioniert, weil eben die Partnerwerbung auch kulturell sehr unterschiedlich ist. Das hat man ja auch, wenn man das historisch betrachtet, kommt man schnell zu dem Schluss, dass sozusagen die Offenheit in der Partnerwerbung, die heute stattfindet oder die heute möglich ist, so in der Vergangenheit gar nicht gegeben war. Das heißt, Partnerwerbung, früher hat man eben auch von Courtship gesprochen, weil es da eine starke Anbindung an höfische Kommunikationskultur gab. Früher war Courtship eben stark durchstrukturiert. Das heißt, es war mehr ein Ritual als eben ein individuelles Gespräch. Und auch wenn wir diese rituellen, diese starren Strukturen heute in vielen kulturellen Kontexten nicht mehr haben, ist natürlich die Erwartungshaltung, wie Partnerwerbungsgespräche abzulaufen haben, eben immer noch in einer bestimmten Form gegeben. Und diese Erwartungshaltung ist kulturell eben sehr unterschiedlich.
Herr König, vielen Dank bis dahin. Gleich nachher wollen wir noch darüber sprechen, wie die Werbung um eine Partnerin oder einen Partner online vonstatten geht. Davor gibt es noch etwas Musik. Wir spielen für euch Junk von Paul McCartney aus dem 2011 veröffentlichten Album McCartney. Zuvor hört ihr Ed Sheeran mit Perfect aus seinem aktuellen Album Divide, hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Micro Europa.
Micro Europa.
Motorcars, handlebars, bicycles for two.
broken-hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two. Sentimental jamboree.
Das war Paul McCartney mit Junk und ihr hört Radio Mikro Europa mit unserem Studiotalk auf der Wüstenwelle. Die Sendung heute wird gestaltet von Tübinger Erstsemestern der Medienwissenschaft. Zu Gast bei uns im Studio ist Sebastian König vom Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. Herr König, vorher sprachen wir darüber, wie man beim Flirten vorgehen kann und was man besser lassen sollte. Sie forschen dabei besonders zu Online-Flirts und Online-Dating. Beides hat in den vergangenen Jahren ja stark zugenommen. Nach der Allensbacher Computer- und Technikanalysestudie haben 2016 knapp über 9 Millionen Menschen in Deutschland Online-Dating-Seiten zumindest gelegentlich genutzt. Dazu zählen zum Beispiel Seiten wie Singletreffs, Singlebörsen oder Kontaktanzeigen. Uns interessiert gleich, wie Flirten denn online funktioniert und worin möglicherweise auch Gefahren liegen. Ein Online-Flirt kann dabei ja unterschiedliche Ausgänge haben, ein One-Night-Stand, eine feste Beziehung oder vielleicht sogar eine offene Partnerschaft. Was halten die Tübingerinnen und Tübinger denn von einer solchen offenen Beziehung?
Es kann zumindest zeitweise funktionieren, wenn man ehrlich ist zueinander.
Kommt stark auf die Personen an, die drin verwickelt sind. Wer das will, der soll. Aber ich persönlich bin eine treue Seele.
Ich find's scheiße, weil man liebt eigentlich immer nur einen und dann bleibt man bei der.
Naja, erstrebenswert finde ich es nicht, aber es kommt ständig vor, ne?
Die Ansichten der Menschen in Tübingen sind also gemischt, was offene Beziehungen anbelangt. Ähnlich ambivalent kann möglicherweise auch das Flirten im Internet oder auch das Online-Dating gesehen werden. Was darunter zu verstehen ist, darüber sprechen wir jetzt mit unserem heutigen Studiogast. Sebastian König, was genau versteht man denn unter Online-Dating oder Online-Flirts?
Eine harte Definition von Online-Dating ist vielleicht deswegen etwas schwierig, weil sich in den letzten Jahren so ein gewisser medialer Wandel ergeben hat. Früher war das Online-Dating sozusagen ein Dating über den Webbrowser, eben mit einem Computer. Und heute findet das Online-Dating häufig auf dem Handy statt. Bei Apps wie Tinder oder Spotted, OkCupid, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das heißt, wir haben hier im Bereich des Online-Datings eine mediale Verschiebung. Was Sie vermutlich auch interessieren wird, was ist der Unterschied zum normalen Partnerwerbungsgespräch? Wir haben es aus rhetorischer Sicht natürlich hier mit einer Präsenzverfremdung des Orators, des Kommunikators zu tun. Das heißt, Sie sind eben nicht mehr in einer Gesprächssituation, Sie sind nicht mehr körperlich präsent, sondern Sie senden einen Text im Rahmen eines Chats raus, wenn denn die Kontaktanfrage gelingt. Und dann ist dieser Text sozusagen erstmal beim Adressaten und der kann damit machen, was er will. Sie können die Situation eben nicht mehr kontrollieren. Das heißt, wir haben auch zeitlich eine ganz andere Dimension. Ein weiterer Punkt, der beim Online-Dating sehr zentral ist, dass sie eben in diesem Frame des Online-Datings, der ja sehr explizit ist, es geht jetzt hier um eine Partnersuche, das ist ganz klar gerahmt, sind sie in einer harten Konkurrenzsituation. Das heißt, es gibt noch mehrere Mitbewerber. Sie sind nicht der Einzige, der Text produziert, der mit dem Adressaten redet. Und das ist wirklich sehr zentral, weil sie sich eben gegen andere Kommunikatoren sozusagen durchsetzen müssen.
Welche Eigenschaften von gewissen Online-Dating-Profilen, die Sie vielleicht bemerkt haben, sind denn besonders erfolgsersprechend? Sie haben ja gerade von einer großen Konkurrenz geredet. Mit was kann man sich denn von der Konkurrenz abgrenzen?
Ja, Sie haben schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Einmal ist es natürlich so, das hängt von der Plattform ab. Sie müssen, wenn Sie im Online-Dating erfolgreich sein wollen, müssen Sie ein Verständnis für die Plattform entwickeln und auch die Kultur, die mit einer bestimmten Plattform zusammenhängt. Sie müssen sich vorstellen, wie wird mit dieser Plattform umgegangen. Ich konkretisiere das jetzt mal etwas am Beispiel Tinder. Also Tinder hat eben ein bestimmtes Design, bei dem das Visuelle in den Vordergrund rückt. Das heißt, zentral ist eben das Bild und dann die Beschreibung. Das heißt, hier haben wir schon eine bestimmte Art von Hierarchisierung. Die weitere zentrale Eigenschaft bei Tinder und bei den meisten Online-Dating-Plattformen ist die, dass sie eine bestimmte Listenlogik aufbaut. Das heißt, wir hatten ja schon von der Konkurrenzsituation gesprochen. Wenn sich ein Match einstellt, vermutlich aufgrund des Erfolgs des Bildes, weil das sozusagen bei der Vorauswahl im Zentrum steht, dann sind sie eben in eine Liste eingereiht. Das heißt, diese Logik der Plattform ist im Grunde die, dass es immer weitergeht. Das ist eben eine bestimmte Listenlogik. Und das sind die Grundbedingungen, mit denen Sie jetzt umgehen müssen. Jetzt hatten Sie ja eben schon gesagt, wie kann ich mich abgrenzen? Hier muss ich wieder auf meine sozusagen Kulturhypothese zurückgreifen. Naja, der Umgang mit Tinder und auch das, der Style mit Tinder beispielsweise ist eben von Kultur zu Kultur unterschiedlich, beziehungsweise hier gibt es regionale Unterschiede vielleicht. Und hier lässt sich wieder keine allgemeine Gebrauchsanweisung entwickeln, sondern mein Ratschlag wäre hier, schauen Sie sich sozusagen die Profile an, vergleichen sie, lernen Sie irgendwie sensibel einzuschätzen und grenzen Sie sich dann ab. Es war ja beispielsweise, um das noch ein bisschen weiter zu treiben, meine Erkenntnis der Psychologen, dass eben ein Foto, wenn es einen kleinen Hund oder eine Katze enthält, eben positiver wahrgenommen wird. Jetzt hatte das bei Tinder beispielsweise den Effekt, dass fast jeder sich mit einem Hund oder mit einer Katze dargestellt hat. Das heißt, dieser Effekt, der eigentlich oder dieses Darstellen mit dem Tier, das eigentlich positiv bewertet wird, wird auf einmal als irgendwie langweilig und typisch angesehen. Das heißt, solche Entwicklungen, die muss man genau mitverfolgen. Man muss irgendwie sehr sensibel sein und dann leicht deviant, also leicht abweichend, weil man so natürlich für sich und sein Profil eine gewisse Salienz schafft, also heraussticht.
Herr König, vielen Dank bis dahin. Online-Flirts können also ganz unterschiedlich angegangen werden. Sie können zum Erfolg führen. Möglicherweise kann man aber auch zum Beispiel auf falsche Profile hereinfallen. Gleich nachher werden wir deshalb noch darüber sprechen, welche Chancen und Risiken mit dem Flirt im Internet einhergehen. Davor hören wir noch etwas Musik. Lev Le Voile von Cœur de Pirate und Banana Pancakes von Jack Johnson.
Well, can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just
was maybe like a ukulele. Mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Attention to the alarm. Wake up slow. Mm-mm. Wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this. Song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see?
Sur ta chemise, qui a deux boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, vraiment le manque et la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Le menace de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien, chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien. Ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Menace de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien.
Ihr hört Radio Mikro Europa mit einem Live-Talk auf der Wüstenwelle. Mein Gast heute ist Sebastian König vom Seminar für Allgemeine Rhetorik hier an der Uni Tübingen. Herr König, wir sprachen vorher darüber, wie unterschiedlich man online flirten kann und was möglicherweise eher zum Erfolg führt und was nicht. Dabei interessiert uns auch, worin denn die Chancen, aber auch mögliche Risiken von Flirts im Internet liegen. Davor haben wir nachgefragt, was denn die Tübingerinnen und Tübinger von One-Night-Stands halten, die aus einem solchen Online-Flirt herauskommen können.
Manche können das, für manche ist das ein großer Sport, für mich ist es aber keine Sache.
An sich, wenn es wirklich von beiden Seiten klar ist, dass es einfach One-Night-Stand ist und man sich danach also einfach nicht mit Gefühlen spielt oder irgendwelche Hoffnungen, sondern sich einfach gerade erst kennengelernt und es völlig klar ist, dass man nur Spaß haben will, finde ich das voll in Ordnung.
Geht gar nicht, finde ich. Also wenn man in einer Beziehung ist, erstens mal nicht und so finde ich es auch eher ekelig, weil, ja, muss nicht unbedingt sein.
Wenn sich beide darüber bewusst sind, dann darf das jeder für sich selbst entscheiden.
Es darf also jeder für sich selbst entscheiden, ob er oder sie One-Night-Stands gut findet. So einer der Tübinger, die wir dazu gefragt haben. Bevor es aber überhaupt zu einem One-Night-Stand kommen könnte, steht etwas anderes auf dem Plan, das Flirten. Herr König, wir haben vorhin über unterschiedliche Online-Plattformen gesprochen, auf denen man Flirten und Dates ausmachen kann. Ganz so ohne ist das aber auch nicht immer. Bei Online-Kontaktbörsen kommt ja immer wieder die Frage auf, ob Profile denn echt sind und ob Nutzer nicht hintergangen werden. Wie groß schätzen Sie denn diese Gefahr ein?
Ja, also dazu haben wir einfach keine Daten und können im Grunde auch keine seriöse Aussage machen. Intuitiv würde ich sagen, das hängt natürlich von der Plattform ab, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Fake-Profils ist. Sie hatten ja auch von Risiken gesprochen. Im Grunde ist es so, wenn man etwas sozusagen komplizierter textet, etwas komplizierter kommuniziert, dann kann man vielleicht, weil Sie eben von Bots, Kommunikationsbots gesprochen hatten, dann kann man solche Bots vielleicht entlarven und das Risiko von einer Fake-Kommunikation minimieren.
Woran kann man denn möglicherweise erkennen, dass es sich um ein gefälschtes Profil handelt? Gibt es da irgendwelche Anzeichen?
Ja, wie gesagt, da haben wir auch wieder keine Daten zu und ich kann Ihnen nur eine Art erste Lesung dieses Phänomens geben. Wenn es sich um hochgestylte, hochästhetisierte Profile handelt mit einer sehr schwachen sprachlichen Kompetenz, dann würde ich dann einfach die Finger von lassen.
Worin liegen denn Ihrer Ansicht nach die Chancen von Online-Dating und Flirts im Internet?
Naja, wir leben ja in einer Welt, in einer Zeit, in der wir ständig in irgendwelche Verpflichtungszusammenhänge eingebunden sind. Und das Online-Dating ermöglicht eben Personen kennenzulernen, die wir normalerweise in unserer Alltagswelt so nicht treffen würden. Das heißt, man kommt hier aus seinem sozialen Kreis auch raus und kann eben, wie gesagt, Leute kennenlernen, die man sonst nicht treffen würde. Das sind die Chancen.
Jetzt ist ja Online-Dating auch nicht gerade was Neues. Wie hat sich denn Ihrer Meinung nach Online-Dating denn so in den letzten Jahren entwickelt?
Naja, da muss man vielleicht erstmal sagen, dass Dating im Allgemeinen natürlich eine höchst sensible, eine höchst private Sache ist und man exponiert sich mit seinem Interesse natürlich, wenn man sich in das Online-Dating begibt. Das heißt, die Anfänge des Online-Datings waren irgendwie auch von einem gewissen allgemeinen Schamgefühl begleitet. Man saß sozusagen vor dem Rechner und es war unangenehm, dass man das macht und man war natürlich an den Rechner gebunden. In der Zwischenzeit gibt es eben Online-Dating-Plattformen, die mit dem Mobiltelefon oder an das Mobiltelefon gebunden sind. Das heißt, man kann eben unterwegs mal kurz Online-Dating betreiben. Durch diese technische Möglichkeit hat sich auch ein Kulturwandel ergeben aus meiner Sicht, der das Online-Dating akzeptabler gemacht hat. Jetzt kann man eben Online-Dating auch in einem Party-Kontext betreiben, es mit Freunden machen. Es ist eben, um es kurz zu machen, sozial akzeptabler geworden.
Wohin denken Sie denn, wird sich Online-Dating noch hinentwickeln in der Zukunft?
Ja, das ist auch wieder eine sehr schwierige Frage, wenn man Online-Dating eben mit anderen technologischen Phänomenen vergleicht, sieht man natürlich, dass das Konzept der Virtual Reality vielleicht in Zukunft auch eine große Rolle spielen kann, weil wir Ja, eben, das war auch mein Ausgangspunkt. Online-Dating, also beim Online-Dating eben eine Präsenzverfremdung haben. Das heißt, wir sind irgendwie körperlich eben nicht präsent, sondern wir chatten erstmal oder stellen ein Bild zur Verfügung. Und der nächste Schritt wäre jetzt eben wieder eine Gesprächssituation zu simulieren.
Jetzt ist es ja so, dass ja, nicht überall auf der Welt alles gleich abläuft. Also hier zum Beispiel in Deutschland, wir haben schon vorhin gehört, sind ungefähr 9 Millionen Menschen auf Online-Plattformen unterwegs. Das ist aber natürlich nicht überall auf der Welt so. Also gibt es vielleicht irgendwelche sehr großen Unterschiede, speziell im Online-Dating in verschiedenen Kulturen und Ländern?
Ganz strukturell betrachtet ist es natürlich erstmal eine Frage der Verfügbarkeit. Wenn wir jetzt hier von Tübingen ausgehen, ist Tübingen natürlich eine kleinere Stadt und es nehmen weniger Leute am Online-Dating teil als beispielsweise in Berlin. Dann müsste man natürlich, also wir haben dazu im Grunde auch keine harten empirischen Studien gemacht, aber wenn man wieder in einem ersten Zugriff Profile aus unterschiedlichen Städten vergleicht, gibt es schon spezielle Unterschiede, gerade was die Kreativität betrifft, was eben auch die Vorstellung von Schönheit in Bezug auf Bilder betrifft. Also da gibt es schon erkennbare Unterschiede und da wäre auch wieder mein Gedanke, man muss im Grunde kontextsensitiv rangehen und versuchen, die Logik in einem bestimmten Kontext zu verstehen.
Welche Unterschiede bei diesen Bildern gibt es denn?
Ja, das ist ja natürlich eine Frage der Exponiertheit.
Exponiertheit? Was genau soll das heißen?
Das bedeutet jetzt im Kontext von einer kleineren Stadt, dass es natürlich auch wahrscheinlich ist, dass man die Leute, die in diesem Online-Dating unterwegs sind, vielleicht aus dem realen Leben kennt. Das heißt, hier gibt es in der Darstellung dann eine bestimmte Zurückhaltung, weil es eben ein sehr persönliches Anliegen ist. Das heißt, man tritt hier vielleicht etwas konservativ auf.
Was halten Sie denn von Flirts und Online-Dating im Allgemeinen, also so ganz persönlich?
Ja, also das ist im Grunde eine Geschmackssache. Also wer eben ein Freund des realen Gesprächs beim Kennenlernen ist, für den ist Online-Dating vielleicht nicht so sehr geeignet, weil er sozusagen die Euphorie und die Emotionalität in der Situation sehr schätzt. Abgesehen davon bietet eben das Online-Dating die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, auch wenn man sehr beschäftigt ist. Also man kann es sozusagen in seinen Alltag integrieren und das ist im Grunde eine gute Chance. Also schließt sozusagen das eine das andere nicht aus.
Welche Chancen sehen Sie denn im Online-Dating?
Eine weitere Chance, ich hatte ja schon von der erweiterten Erreichbarkeit gesprochen, eine weitere Chance ist natürlich, dass verschiedene Personen natürlich auch unterschiedlich beschaffen sind, was die Fähigkeit betrifft, Menschen anzusprechen, die sie vielleicht noch nicht kennen. Hier bietet das Online-Dating natürlich die Möglichkeit, dass man eben in einem gemütlichen, aber auch entfremdeten Kontext Menschen anschreibt, die man vielleicht in der Alltagssituation so nicht ansprechen könnte. Das heißt, diese Präsenzverfremdung, die wir vorher als Widerstand definiert haben, wird hier im Grunde zu einer Art Chance.
Jetzt ist es ja auch so, dass jetzt im echten Leben ja Männer und Frauen sehr unterschiedliche Herangehensweise haben, was jetzt das Flirten angeht, was wer wen zuerst anspricht zum Beispiel. Ist es denn online anders?
Ja, hier muss man sagen, es gibt natürlich bestimmte Rollenbilder, bestimmte Rollen, die sich eben wieder kulturunterschiedlich entwickelt haben. Das heißt, man kann durchaus sagen, dass es eine gewisse Asymmetrie in Bezug auf die Aktivität gibt. Also wer beispielsweise das Gespräch führen sollte, wer den ersten Schritt machen sollte. Hier gibt es schon ganz klar ein bestimmtes Rollenverständnis, was wir auch in unseren Erstkontaktgesprächen beobachtet haben. Das heißt, auch wenn die Frau, die proaktiv Werbende sein sollte, hat sich diese durch die Versuchsanordnung ergebene Rolle wieder aufgebrochen und in vielen Fällen wurde der Mann zum Proaktiven. proaktiv werben. Dieses Rollenverständnis, was sich eben so sozusagen so fixiert hat, wird natürlich jetzt auch auf das Online-Dating übertragen. Genau, und kann da in der Form auch festgestellt werden.
Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Let me hear you say the words I want to hear, darling, when you're near. Words of love you whisper soft and true, darling, I love you.
Ich durfte heute bei mir im Studio Sebastian König begrüßen, akademischer Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. Herr König, vielen Dank für Ihren Besuch und unser Gespräch. An den Reglern saß Aaron Geiger, Redaktion, die 22 motivierten Studierenden des Kurses Grundlagen der Medienpraxis C der Universität Tübingen unter Leitung von Helena Stehle und Ulrich Hägele. Auf unserer Website www.mikro-europa.de findet ihr weitere Informationen zu unseren nächsten Sendungen. Alle bisherigen Sendungen, inklusive unserer heutigen, gibt es zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek unter vergil.uni-tübingen.de/mikroeuropa. Vom Mikrofon verabschieden sich heute Julius Bartek und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses Grundlagen der Medienpraxis. Tschüss und bis zum nächsten Mal.